Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der zweiten des Jahres 2026 von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und wie jedes Jahr sitzt auch heute wieder mein Kumpel
Patrick, servus,
bei uns und wir werden heute einen Film unter die Lupe nehmen und behandeln, den wir in unserem letzten Podcast zum Jahresrückblick 2025 kurz angeschnitten hatten. Aber wir hatten darauf dann so viel Bock, dass wir gesagt haben, lass uns den doch als nächstes machen. Und allein schon dieses Retro-Gefühl, was du bei diesem Film hast, wenn du ihn anschaust, ist unvergleichlich. Die Rede ist von Summer of 84. Bei diesem Film Summer of 84 handelt es sich um ein amerikanisch-kanadisches Produkt. Man erzählt zwar, es würde sich im Horrorbereich abspielen, ich jedoch sehe es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Patrick. Ich würde aber eher sagen, dass er in die Schiene...
guter Thriller.
Genau, guter Thriller. Wenn nicht sogar Coming-of-Age-Drama angesiedelt sein sollte.
Absolut.
Sicher hat er auch Horror-Elemente. Da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Fakt ist es. Aber, wie schon gesagt, ich würde ihn weniger als reinen Horrorfilm, als vielleicht Coming-of-Age-Horror-Drama, Horror-Thriller so in die Schiene packen.
Ebenso.
Der Film ist aus dem Jahre 2018, also hat jetzt schon fast ein Jahrzehnt auf dem Buckel. In Deutschland haben wir eine FSK 16 für diesen Film bekommen und die FSK 16 ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Sie ist nicht zu hoch angesetzt, aber auch nicht zu niedrig. Also die FSK 16 ist genau richtig. Die Regieaufgabe übernahmen drei Personen an der Zahl und zwar handelt es sich bei diesem Trio Infernale um François Simard, Anouk Whistle und Johan Karl Whistle. Das sind, denke ich mal, Geschwister, so wie sich's mit dem Nachnamen zumindest anhört. Diese drei verstehen es wirklich, Bilder in Szene zu setzen und so einen richtig geilen Retro-Look herzubringen. Ihr erster Film trägt den Titel Turbo Kid und auch dieser Film hat zahlreiche Elemente, wie du gerade sagst, aus den 80er Jahren. Und hat damals schon so ein leichtes 80er-Feeling versprüht. Nur da war das Problem, dass der in einer dystopischen, apokalyptischen Endzeit spielt.
Ja.
Und deswegen haben diese 80er-Elemente nicht ganz so gefruchtet. Ganz anders als bei Summer of 84. Der Titel sagt schon, er spielt im Jahre 1984. Und da stimmt wirklich alles. Der ganze Retro-Look, die ganzen Klamotten, die die Menschen, nicht nur die Kiddies tragen, ist aus den, wirklich wie gefühlt aus den 80er Jahren rausgerissen.
Du fühlst dich hineingeversetzt. So muss man es eher sagen. Du bist wieder
in deiner Kindheit. Ja, aber ich meine so aus den 80er Jahren in die Zeit von heute reingezogen.
Ja.
Der ganze Lifestyle, Roller Disco, der Soundtrack ist auch klassischer 80er Jahre Synthie-Pop und selbst das Videomaterial, auf dem gedreht worden ist, ist noch klassisches Videomaterial. Du siehst, es ist kein High-Definition, hochauflösendes Endprodukt, so wie wir es heute haben.
Ja.
Weswegen ja dann eben so, finde ich, wie wir es ja öfters mal auch im Podcast ansprechen, so viele negative Beleuchtungspunkte da sind, dass alles irgendwo gleich ausschaut, weil natürlich liefert High-Definition ganz andere Bilder, aber die wesentlich besseren, wärmeren und natürlicheren Bilder sind die aus den 80er und 90er Jahren und genau da schlägt dieser Film in diese Kerbe rein.
Perfekt.
Genau, und liefert uns das, was wir eigentlich
sehen wollen.
Unserer Jugend aus unseren 80ern, weil wir sind ja alle 80er-Jahre-Kids.
Ja.
Also du und ich zumindest. Die wesentlich älteren Hörer oder wesentlich jüngeren Hörer.
Damit, also ich will nicht sagen, wenig anfangen, aber fühlen sich nicht so versetzt in diese Zeit, wo du sagst, ah, das ist meine Jugend, da habe ich den oder den Film gesehen oder ich habe mit dem und dem Spielzeug oder das getrunken oder...
Genau.
Du bist einfach wieder in dieser Zeit kurz drin und das ist wirklich wunderschön erzählt.
Genau, diese Laufzeit von 101 Minuten sind wirklich so ein kleiner Trip in die Vergangenheit und ich würde sagen, jetzt haben wir ein bisschen zu viel Nostalgie versprüht oder in Nostalgie geschwelgt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beginnen jetzt mal mit den Darstellern. Allen voran Hauptdarsteller Graham Virchow ist heute gerade mal 23 Jahre alt. Zum Zeitpunkt des Films dann dementsprechend ein bisschen was über 14, 15 ungefähr. Er liefert unglaublich gute Leistung ab. Jeder von diesen Darstellern, von diesen Jungdarstellern, haben einen riesengroßen Pluspunkt. Und zwar, sie sind zum damaligen Zeitpunkt neu in dem Business gewesen. Es waren frische Gesichter, also sie waren noch komplett unverbraucht und das liefert dir eigentlich wirklich so viel, weil du keine Vergleichsrollen hast, mit denen du sie konfrontierst.
Ja.
Beziehungsweise mit denen du nicht konfrontiert wirst, so wie wir es in unserem Podcast zu Bruce Willis hatten. Er wurde ja nur noch aufgrund von seiner Darstellung als John McClane
verglichen
und auch bei allen anderen Projekten immer an dieser Leistung gemessen.
Und nicht mehr wieder rangekommen, das hat er ihn dann
ganz genau
Kopf gekostet.
Das haben wir hier Gott sei Dank nicht. Wir haben größtenteils, durch die Bank weg unbekannte Darsteller, die vorher noch nicht viel Populäres abgeliefert haben, und genau da setzt du an, mit diesen Gesichtern und diesen Darstellern einfach neu anzufangen, und das machen sie unglaublich gut.
Sie erzählen die Geschichte super.
Du sagst es, sie erzählen die Geschichte unglaublich super.
Du kaufst ihnen jede einzelne Rolle, wie du gesagt hast, einfach ab, egal wer sie spielt.
Das ist absolut richtig. Zu diesem Quartett zählt noch Judah Lewis, Caleb Emery und Corey Grüter Andrew. Komischer Name. Grüter. Aber gut, hat, so wie es sich liest, mit Ü geschrieben, wahrscheinlich deutsche Vorfahren oder deutsche Wurzeln, weiß der Teufel, keine Ahnung. Als erwachsene Hauptrollen oder erwachsene Rollen haben wir zum Beispiel einen Jason Gray Stanford, der den Vater von Graham Virch spielt. Als Nachbar tritt mein Namensvetter Rich Sommer in Erscheinung. Ich glaube, der ist der Einzige, der so ein bisschen
bekannter ist,
der so ein bisschen mehr auf dem Kerbholz hat. Er hat zum Beispiel in der Serie Made Men mitgespielt, die ja, ich habe es leider nicht gesehen, aber einen riesen Hype ausgelöst hatte.
Die Damen unter euch kennen ihn wahrscheinlich im Film Der Teufel trägt Prada.
Stimmt, da war er auch mit dabei. Das waren so mit die bekanntesten Rollen. Er hat zwar laut seiner Filmografie noch einiges mehr gemacht, aber das waren, wenn dann, bloß Serien oder kurze Gastauftritte.
Ja.
Umso schöner, diesen doch recht aussagekräftigen Darsteller
für diesen Film zu gewinnen.
Mal in einer größeren Rolle auch zu sehen.
Ja, die auch gut verkörpert.
Ja, gut, also mehr Leute würde ich jetzt gar nicht anbringen. Vielleicht noch die weibliche Note in diesem Film, nämlich Tira Scofby. Sie spielt die Femme Fatale in diesem Film, auf die natürlich all die vier Jungs ein Augenmerk gelegt haben. Weil der Film spielt ja gerade zur Zeit, wo die ganzen Kids 15, 16 sind. Und wir kennen es ja aus eigener Erfahrung. Da bist du voll gepumpt mit Testosteron, mit Hormonen, bis zum Anschlag voll. Es beginnt so langsam die Zeit des Interesses am anderen Geschlecht. Und da ist sie halt eben so das auserkorene Ziel oder so diese unerreichbare. Aber so viel jetzt zu den Darstellern. Lass uns mal zur Story kommen. Schon zu Beginn wird ordentlich Spannung aufgebaut, weil wir haben einen Voice-Over-Kommentar, der über die Bilder gelegt wird. Und der macht schon richtig, richtig Bock auf mehr. Weil es wird ja gesagt, dass hinter jeder Tür der kaputteste Scheiß abgehen kann und die Menschen nur sehr selten zeigen, wer sie wirklich sind. Und dadurch wird schon ein gewisses Bild präsentiert. Und genau das macht Bock, weiterzuschauen.
Ja.
Was meint er denn jetzt da damit?
Catcht einen.
Genau, du sagst es. Das ist das, was eigentlich alles umfasst. Es catcht einen. Und zwar von Anfang an. Ja, wir lernen eben den jungen Davy kennen. Er ist auf einer Tour mit seiner Zeitung, weil er ist so ein Paperboy, so ein Zeitungsjunge, der die Zeitungen austrägt. Und er kommt bei seinem Nachbarn Mr. Mackey vorbei. Und in diesem Atemzug lernen wir ihn eben auch schon kennen. Er ist ein sehr normal wirkender Mensch.
Introvertierter aber auch. Muss man dazu auch sagen, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist normal, aber hat seine Eigenart.
Genau, so wie
sie es dir
im Film präsentieren.
Zu kritisieren, ja.
Genau. Ist ein recht introvertierter, alleinlebender. Ich weiß nicht, ob er Witwer ist oder sich nur entschieden hat, alleine zu leben. Aber er ist auf jeden Fall alleine in seinem Haus. Der Junge und sein Nachbar, die unterhalten sich wirklich auf einer ganz freundlichen, vertrauten Art und Weise. Und Mr. Mackey bittet ihn kurz zu helfen, irgendwas in den Keller zu tragen. Und bei dieser Gelegenheit wird schon das erste Körnchen der Unruhe gesät, indem wir mitbekommen, dass die beiden Schränkchen war es, in den Keller tragen. Und bei dieser Gelegenheit fällt Davy auf, dass es eine Tür im Keller zu einem Nebenraum gibt, die abgeschlossen ist mit so einem Vorhängeschloss.
Ja.
Und da hat auch der Zuschauer schon so ein kleines Geschmäckle bekommen und sagt, wieso ist in einem Keller nochmal eine Türe, die mit einem Vorhängeschloss abgesichert ist? Und das aber in einer Kleinstadt.
Anders, wo gefühlt jede Tür eigentlich offen ist, wo man eigentlich...
Aber nicht nur das, weil bei uns, sag ich mal, in der Großstadt oder in Metropolen hat jeder in einem Keller einen Kellerabteil oder einen Kellerraum, der immer abgeschlossen sein sollte, weil sonst hast du nichts mehr drinnen oder plötzlich noch viel, viel mehr, was da gar nicht reingehört.
So funktioniert das, ich lasse meinen offen. Kommt alles weg.
Ganz genau. Aber da ist es genau umgekehrt. Das sind Privathäuser. Jeder hat seinen eigenen Keller und ist für sein Grundstück selbst verantwortlich. Und deswegen macht es sehr, sehr skeptisch mit diesem Vorhängeschloss. Aber das Vorhängeschloss soll ja nicht der einzige Anhaltspunkt sein oder Aufhänger sein, an dem wir uns jetzt da aufgeilen. Es ist nämlich so, sobald es dunkel geworden ist, fangen die Kinder ein Versteckspiel an. Da sind alle Kinder aus der Nachbarschaft mit dabei. Die eine Gruppe muss sich verstecken und die andere muss sie suchen. Und da ist es aber wirklich so, dass die wirklich die komplette Nachbarschaft auch als Spielgebiet hernehmen. Und da versteckt sich Davy im Gebüsch seines Nachbarn, Mr. Mackey. Und von da aus hat er einen guten Blick in sein, denk mal, Wohnzimmer ist es, oder halt zumindest in sein Haus. Und was ihn extrem skeptisch macht, ist, dass er seinen Nachbarn in Gesellschaft eines Jungen in seinem Alter sieht. Was er sich nicht erklären kann, gut, wir als Zuschauer haben natürlich keinen Bezug erst einmal da dazu. Was sich Davy aber nicht erklären kann, ist, wer dieser Junge ist, denn er kennt ihn nicht, weil Mr. Mackey ist ja auch kinderlos und das macht ihn auf jeden Fall sehr, sehr neugierig oder zumindest misstrauisch. Nachdem dann das Spiel vorbei ist, treffen sich die Vierergruppe im Baumhaus von Davy und da geht natürlich so dieser typische Jungskram ab. Und wir kennen das alle, wenn 2, 3, 4 oder mehr Jungs alle auf einem Haufen sitzen, weil da sind ja Davy und seine drei Freunde, Tommy, Woody und Curtis, auch nicht anders als es, denke ich mal, wir in unserem Alter waren. Also ich kann da nur aus meiner Jugend sprechen, dass wir ähnlich waren. Da werden im Beisammensein natürlich abseits jeglichen Blick von den Eltern oder eines anderen Erwachsenen 6 Heftchen durchgeblättert. Da wird über Balzverhalten geprotzt. Also keine Ahnung, ja, ich habe die dicksten Eier, ich bin der coolste Stecher von allen. Das war ja bei uns ähnlich.
Ja.
Während die vier so beisammensitzen, erzählt Davy ihnen das und da werden natürlich dann auch gleich die wirrsten Theorien aufgedröselt und auch gesponnen, weil es ist ja in den Nachrichten im Film immer wieder erwähnt worden, dass ein Serientäter in der Gegend sein Unwesen treibt und dieser hat es auf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen, was waren es, 12 und 16 abgesehen.
Ja.
Und in den letzten Jahren sind immer wieder Kinder auf unerklärliche Weise verschwunden. Gehen wir noch mal ein bisschen so auf die Gruppe von Jungs ein. Wir haben den Träumer, wir haben so diesen recht fantasievoll aufgestellten Jungen Davy, der ist so, ja, sag ich mal, der Tagträumer. Wir haben dann das leicht tollpatschig wirkende Pummelchen.
Woody,
genau. Den brillentragenden Bücherwurm, der so das Gehirn dieser ganzen Gruppe ist, weil er gebildeter wirkt als all die anderen. Und dann haben wir natürlich noch den Prahlhans, der mit seinen angeblichen 6 Geschichten und permanenten Wichsorgien hausieren geht und das, ja, sich wie den Oberhengst auch immer darstellt. Das klingt doch schon wie eine unserer Jugendgruppen.
Ja.
Oder hattest du nicht so eine Gruppe, wo du immer irgendwo einen gehabt hast, der immer nur rumerzählt hat, ah, wenn ich die sehe, die könnte ich sofort knallen oder die habe ich schon geknallt oder ich habe mir heute schon 5-mal eingekeult oder sonst irgendwas?
Damaligen Zeit, ja. Bei dir doch bestimmt auch.
Klar, ich war ja der Kerl. Ja, aber egal wie unterschiedlich diese Charaktere auch wirken, das ist so das Salz in der Suppe. Ja, nicht zu viel Salz, aber die nötige Würze, denn dieses Quartett, diese 4 Jungs, die setzen sich wirklich so zusammen, das sind beste Freunde, wenn man so will. Die wissen alles voneinander, die gehen füreinander ins Feuer, die können sich auch alles anvertrauen und umso merkwürdiger empfinden es natürlich alle, dass Davy mit dieser Theorie kommt, der Cape May Schlechter, so wird der Serienkiller in den Medien genannt, könnte in ihrer Stadt sein. Und die machen sich natürlich erstmal über ihn lustig. Die sagen, ja, es ist genauso wie mit den Außerirdischen, die du gesehen hast. Es ist genauso wie mit dem vergifteten Essen, wo du erfunden hast und hin und her und tralala. Aber summa summarum wirkt diese Gruppe, damit ihr euch das auch so ein bisschen besser vorstellen könnt, wie die etwas vulgärere Form der Goonies.
Ja, absolut.
Weil die nehmen unflätige Wörter in den Mund, die fluchen, sie schimpfen, was die Goonies ja nicht gemacht haben.
Da war es auch eine andere Altersfreigabe, muss man dazu sagen.
Nö, die war auch ab 12. Ja, stimmt, ab 12 und die andere ist jetzt ab 16. 16. Ja, okay, aber ich denke mal,
deswegen
es geht einfach um diese Grundthematik.
Wenn du nämlich dann nämlich die Outtakes anschaust von The Goonies, da wird geflucht wie noch irgendwas. Und von den Kindern wohlgemerkt.
Ja, aber sie sind alle im Alter von zwischen 15 und 16, also wirklich, wie ich schon erwähnt habe, voll mit Testosteron und natürlich auch überschwänglicher Fantasie ausgestattet.
Natürlich.
Aber gehen wir wieder weiter in die Handlung. Eines Abends, der Fernseher läuft, da sehen dann die Familien und die Kinder, dass die Polizei einen Mann festgenommen hat, der sich als dieser Cape May Schlechter, ich glaube, gestellt hat. Zumindest hat man ihn als diesen verhaftet. Mit der Anklage, eben zahlreiche Kinder ermordet zu haben, zwei Erwachsene etc. Aber die Kinder,
bin ich überzeugt,
die sind sich nicht so hundertprozentig einig oder die gehen da nicht so hundertprozentig mit, dass ja, die Polizei auch wirklich den richtigen hat. Also sie sind nicht davon überzeugt. Was daraus resultiert, ist so wie bei den drei Fragezeichen oder, weißt du noch, TKKG.
Ja.
Die Kinder fangen an, selbst zu recherchieren.
Ermitteln, ja.
Und sie decken auch relativ schnell Beweise auf, oder zumindest Indizien, sagen wir es besser so, Indizien auf, die gegen diesen Mann sprechen. Also sprich, dass er
der Mörder ist.
Falsch, nein, dass er falsch verhaftet worden ist, genau, dass dieser richtige Cape May Schlechter noch rumrennt.
Und diese Indizien führen ja auch dann zu allen Nachbarn.
Genau, und ich denke mal, der unwiderlegbarste Beweis, den kriegen Davy als auch der Zuschauer wie mit einem Vorschlaghammer ins Gesicht präsentiert, denn Davy sitzt eines Morgens beim Frühstück, holt sich diese Milchtüte aus dem Kühlschrank und in Amerika werden Vermisstenanzeigen oder die Bilder von vermissten Menschen auf den Milchtüten abgedruckt und er erschrickt, als er wirklich den Jungen auf dieser Milchtüte sieht, den er vor ein paar Wochen bei seinem Nachbarn Mr. Mackey im Haus gesehen hat.
Am Fenster.
Durchs Fenster, beim Versteckspielen, wie wir ja erwähnt hatten. Genau diese Erkenntnis unterbreitet er seinen drei Freunden, die ihn natürlich erst einmal verspotten. Aber Davy wäre nicht er, wenn er nicht wirklich locker lassen würde. Und er breitet auch gleich ein paar plausible Erklärungen auf, wo auch die drei anderen immer mehr daran glauben lässt, dass Mr. Mackey der gesuchte Serienkiller ist. Und von da an werden natürlich gleich im Baumhaus noch, wo er ihnen ja diese Meldung dann auch sagt, die wirrsten Theorien aufgedröselt, was an dem Verhalten von Mr. Mackey dafür sprechen könnte, dass er der Serienkiller ist.
Ja, gut.
Die sind vor allem auch nachvollziehbar.
Ja.
Weil was wir als Zuschauer sehen, ist ja auch nur das, was die vier Jungs dann auch wieder so mit einspinnen.
Ja.
Und da spielt der Film unglaublich gut mit den Erwartungshaltungen des Zuschauers.
Ja.
Ist es tatsächlich so, wie die Jungs sagen und Mr. Mackey ist der Serienkiller?
Wie ist sein Verhalten? Was macht er?
Genau, oder spinnen die sich das so zusammen, indem sie wie in so eine Art, ja, wie sagt man, Gruppenhysterie fallen und sich ja, da richtig reinsteigern und in jeder Bewegung, in jedem Blick und in jeder Handlung verdächtig
wirken lassen.
Und das haben sie unglaublich
gut inszeniert.
Gut inszeniert und auch unglaublich gut
ausspielt.
Gespiegelt wieder auch. Dass ja, auch du als Zuschauer sagst, ja, so wie der das sagt, könnte tatsächlich was dran sein.
Ja.
Aber ich glaube, der größte Schlag ins Gesicht für den Zuschauer ist, dass sich rausstellt, dass Mr. Mackey kein normaler Bürger ist, sondern er ist ein Polizist.
Und?
Aber auch Polizisten können Dreck am Stecken haben, was uns ja auch schon einige, sag ich mal, korrupte Cop-Thriller etc. schon mehr als bewiesen haben. Und genau da setzt ja Davies Erklärung auch an, weil er meint, dass genau das die richtige Tarnung wäre, um Beweise fälschen zu können, die anderen Kollegen auf falsche Fährten zu führen,
ja,
beziehungsweise auch Beweise gleich zu vernichten, wenn irgendwas rauskommt. Nachdem alles sehr schlüssig klingt, beginnen die Jungs mit einer professionell angelegten Observierung ihres Verdächtigen.
Ja.
Und jetzt greife ich schon mal so ein bisschen vor, aber ich wollte unbedingt deine Reaktion sehen, weil ich es dir vorher noch nicht gesagt habe. Der Film hat mich an zahlreichen Stellen an einen weiteren Film erinnert, den wir in unserem Podcast auch schon mal unter die Lupe genommen haben, und zwar Meine teuflischen Nachbarn.
Ja.
Weil auch gerade so dieses Misstrauen, was die Kids ihrem Nachbarn entgegenbringen.
Das ist ja auch bei Meine teuflischen Nachbarn.
Ja, The Burbs.
Ja.
Das hat mich auch sehr daran erinnert, weil Tom Hanks und seine zwei anderen Nachbarn, die haben ja auch unglaubliches Misstrauen gegenüber ihren
neuen Nachbarn.
Und da ist es
jetzt, hat sich halt kennenzulernen.
Ganz genau. Und da ist es jetzt ähnlich. Im weiteren Verlauf des Films graben sie Mr. Mackey, ähnlich wie Tom Hanks im Film Die teuflischen Nachbarn, den Garten um, bis sie dann zu der Erkenntnis kommen, dass in dem Loch nichts zu finden ist und man im Haus nachsehen sollte. Und ähnlich wie bei Tom Hanks wird auch im Film Summer of 84 das Walkie-Talkie mit Sand zugeschüttet. Und ich sage, da sind einige Anleihen zu Meine teuflischen Nachbarn dabei, wo ich gestern
schmunzelt habe, ja.
Ja, schmunzeln musste, aber eher gezwungenermaßen. Nicht, weil der Film so lustig war, sondern weil ich mich wirklich
an den Film erinnert habe.
Um Tom Hanks und die anderen erinnert habe. Und das war halt auch, ja, irgendwo auch eine gewisse Form von Kindheitserinnerung.
Natürlich.
Aber für die Leute, für die es inzwischen vielleicht ein bisschen zu langweilig geworden ist, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil der Film vermittelt permanent Spannung und auch Thrill. Und das kann man dem Film nicht absprechen. Für eine gehörige Portion Adrenalin wird gesorgt, indem man eine Entführung hautnah miterlebt eines Kindes. Und die ist wirklich beängstigend in Szene gesetzt, weil man sieht den Killer nicht, sondern man hört bloß die Schritte, die sich dann langsam zu einem Rennen steigern. Und das ist so krass in Szene gesetzt und das hat unglaubliche Wirkung auf den Zuschauer. Und du willst auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also der Film, der band dich wirklich an die Leinwand und presst dich in den Sitz und du willst keine Sekunde verpassen.
Ja, absolut.
Also wenn du während des Films die ganze Zeit mit dem Handy rumspielst,
dann verpasst du
den ganzen Film. Verpasst du was, aber dann stimmt auch irgendwas mit dir nicht.
Ja, weil der Film holt einen ab.
Der holt dich wirklich ab. Die haben den wirklich super, super krass umgesetzt. Ja, weil es ist echt richtig krass, wie der Film mit den Erwartungshaltungen des Zuschauers spielt. Also man ist sich nie ganz sicher, ob die Jungs richtig oder falsch liegen.
Man fiebert richtig mit.
Man fiebert richtig mit bei ihren Observierungen, bei ihren Analysen und auch diese Tafel, die sie aufstellen, wo sie dann den Tagesablauf von Mackie aufschreiben. Und da ist es wirklich so, auf der einen Seite ist ja die Tatsache, dass ihr Verdächtiger ein Polizist ist, ja, und der sich auch unglaublich normal verhält. Und auf der anderen Seite sind genau dieses Verhalten, was ihn umso verdächtiger macht, weil er ist auch ein bisschen zu aalglatt.
Ja. Ja,
also er hat keine Kanten. Also er wirkt wirklich wie so dieser perfekte Nachbar, wo man sagt,
da passt was nicht.
Genau, der hat keinen Dreck am Stecken. Kein Fleck auf seiner weißen Weste, wo man echt meinen könnte, der hat in seinem Leben noch nicht einen einzigen falschen Parkzettel überhaupt bekommen. Und der Film präsentiert Bilder, die von den Jungs natürlich so interpretiert werden, dass sie zu dem Verhalten eines Straftäters passen könnten.
Ja.
Wie weit die Jungs natürlich jetzt bei ihrer Observierung kommen, ob sie den richtigen Täter im Blick haben oder ob der Film wirklich dann auch so einen Twist reinhaut und einen gänzlich anderen Killer präsentiert. Davon müsst ihr euch selber überzeugen im Film Summer of 84.
Lasst euch überraschen.
Ja, nicht nur lasst euch überraschen, sondern ihr werdet überrascht sein.
Ja, absolut.
Wo man den Film streamen kann, können wir euch leider nicht sagen. Er ist zwar auf Amazon gelistet, man kann ihn aber nur gegen eine kleine Leih- bzw. Kaufgebühr digital erwerben. Aber wer das physische Medium Blu-ray, DVD sich besorgen kann, der sollte das machen, weil den Film kann man sich sogar mehrmals anschauen und man entdeckt immer wieder neue Sachen.
Ja, absolut.
Seien es jetzt Beweise, die dir vorher noch nicht aufgefallen sind oder
Kleidungen,
vielleicht, ja, genau, vielleicht Sachen, die dir so beim ersten Mal noch nicht aufgefallen sind, aber für einen kleinen nostalgischen Trip in deine Kindheit oder Vergangenheit ist der Film auf jeden Fall immer
perfekt
und eine Sichtung wert.
Ja.
Weil der Film wartet natürlich auch mit ein paar äußerst gut platzierten Jumpscares auf, unerwartete Wendungen,
ja,
und mit unserer schon des Öfteren jetzt erwähnten fetten Nostalgie oder fetten Ladung Nostalgie.
Die dich in deine Kindheit wieder zurückholt.
Was will man denn mehr als ein Film, der Kindheitserinnerungen weckt?
Ist denn nichts?
Ja. Handlungstechnisch sind wir ja eigentlich jetzt durch. Oder hast du noch irgendwas zur Handlung zu sagen?
Nein, um nicht zu viel zu verraten.
Genau, also wir sehen das ähnlich oder wir sind da beide einer Meinung, dass jedes weitere Wörtchen und jede weitere Information, die wir jetzt über den Film noch oder über die Handlung noch preisgeben, wäre nur unnötiges Spoilern und würde das Filmvergnügen nur drastisch schmälern.
Ja.
Deswegen, wie schon gesagt, lassen wir die Handlung jetzt abgebrochen bzw. beendet. Und ja, Patrick, wie würdest du das Verhalten der Jungs beschreiben?
Nachvollziehbar. Wenn was passiert und vor allem, wenn ich so einen aalglatten Nachbarn, der eigentlich ja scheißfreundlich
ist. Ja gut, ich denke mal du mit Sicherheit genauso, aber dann fallen wir ja unter genau dieses Profil, dieses Täterprofil, wo die Jungs ja anlegen. Nein,
nicht so, also, wie wir reden.
Ja, wobei ich aber sagen muss, es geht ja nicht ums Reden, sondern es geht um die Freundlichkeit. Ja, also ich bin ja zu meinen Mietern oder auch zu meinen Mitmenschen ja auch relativ freundlich. Kommst du mir freundlich entgegen, bin ich dir auch freundlich
gesonnen. Natürlich bin ich genauso, aber trotzdem
ist Mackie verhält sich ja da ganz genauso.
Aber auch wenn man ihn so nur beobachtet, das sind schon Auffälligkeiten, die nicht so normal sind, nenne ich es jetzt mal so.
Ich würde mal vielleicht...
Ich würde zum Beispiel keinen Jungen einen Walkie-Talkie so schenken, wenn es jetzt Polizei-Walkie-Talkies sind.
So meinst du jetzt, so meinst du. Also er ist sehr
scheißfreundlich.
Überschwänglich.
Genau.
Hilfsbereit.
So wie die Hexe, die ins Knusperhaus lockt.
Ja, okay. Also mit dem Knusperhaus haben wir es hier zwar nicht zu tun.
Nein, du weißt, was ich damit sagen möchte.
Aber vielleicht mit einem Mordhaus, vielleicht aber einfach nur mit einem freundlichen Nachbarn. Ja, vielleicht wird es ja auch so dargestellt, um den Zuschauer schon auf eine falsche Fährte zu locken, dass man sagt, ja, der ist es. Und dann kriegst du wirklich so diesen Nackenbatscher mit, ja, indem dir am Schluss ein ganz anderer Täter präsentiert wird.
Ja. Bei dem Film werden wir, wie wir schon erwähnt hatten, in die 80er zurückversetzt, aber auch an viele gute Filme, sei es die Goonies, sei es meine teuflischen Nachbarn, das Fenster zum Hinterhof oder Disturbia, aber den Original aus den 80ern, nicht den neuen mit Shia LaBeouf.
Ja, wobei der ja trotz allem irgendwo in die gleiche Kerbe schlägt, weil er nur ein Remake des Originals ist. Und selbst im Film Summer of 84 werden ja zahlreiche andere Filme noch angesprochen, wie zum Beispiel Gremlins oder was auch noch, Zurück in die Zukunft. Auf jeden Fall ein paar andere Filme aus den 80ern.
Ja, natürlich. Das ist was, wo dich absolut abholt, wo du denkst so, boah, ich wäre wieder gerne so jung.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ich meine, der Film macht wirklich ein bisschen, macht wirklich viel mit einem. Er nimmt dich auf eine Reise mit, wo du wirklich sagen musst, damals war es richtig, richtig geil, jung zu sein.
Ja, heutzutage möchte ich nicht aufwachsen müssen.
Gut, wenn du es nicht anders kennst, ist vielleicht auch ist diese was Zeit andere, was geil anderes, für dich. Ja. Aber wenn ich so sehe, wie die Kinder heutzutage
das
nicht mehr interagieren.
Fehlt. Ja, und das Unbeschwerte fehlt.
Ja, das wirklich, das Unbeschwerte und wirklich Sorglose.
Ja.
Und das hast du ja heutzutage schon mit Schuleintritt schon fast nicht mehr.
Nein.
Weil was da schon Voraussetzungen an dich herangetragen werden.
Der Druck.
Und Erwartungen, das ist unmenschlich.
Ja.
Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Kinder mit Tablets, Smartphones, Spielekonsolen.
Früher hat die Mutter gesagt, wenn du das Licht aus ist, bist du daheim.
Ganz genau. Aber die Kinder, die haben ja schon fast keine sozialen Kontakte mehr, weil alles nur noch medial, virtuell läuft.
Ja, natürlich.
Und wenn ich überlege, wir als Kinder, wir sind nach Hause gekommen von der Schule, haben, wenn es hochkommen ist, ganz schnell unsere Hausaufgaben runtergerissen.
Was gegessen, Hausaufgaben gemacht.
Wenn überhaupt, aber sofort raus. Wir waren draußen, wir waren mit unseren Jungs unterwegs oder mit unseren Freunden und Freundinnen irgendwann mal unterwegs.
Ja.
Und das spiegelt der Film richtig geil wieder, weil in dem Film gibt es weder Smartphones noch große Technologie, sondern wirklich diesen schönen 80er, 90er Jahre-Style, wo du sagst, raus. Da hast du mit einem Stock noch was anzufangen gewusst.
Ball.
Mit einem Ballspiel. Allein schon die Thematik, dass die ganze Nachbarschaft sich trifft.
Ja.
Wen kennst du aus deiner Nachbarschaft heute?
Kein.
Selbst die Kinder aus deiner Nachbarschaft. Gut, ich habe jetzt mit den Kindern aus meiner Nachbarschaft nicht allzu viel zu tun. Aber früher, ich habe jeden gekannt. Und im Film spielt die ganze Nachbarschaft Jugend Verstecken. Sag ich mal, ein Spielprinzip, was ja heutzutage völlig ab Absurdum geführt wird. Ja. Was ist Verstecken spielen? Das hat doch gar keinen Sinn.
Ja.
Ja, und wir haben das damals gemacht.
Wir haben es genauso gemacht. Ja.
Als Jugendliche nicht unbedingt, aber als Kinder sind wir in den Park bei uns vorne ums Eck und haben uns da im Gebüsch und Unterholz haben wir uns Lager gebaut. Da gab es dann Banden und Klicken.
Ja.
Was natürlich dann auch zu ähnlich wie bei Krieg der Knöpfe, bloß dass es nicht Dörfer waren, die sich bekriegt haben, sondern Bandenkriege geführt wurden. Man hat sich nie verprügelt oder sonst irgendwas, sondern halt immer nur gedisst oder sowas. Ja? So Eminem 8 Mile Style, ja, hat man sich immer so ein bisschen gebettelt. Zwar weniger mit Musik und Raps, sondern eher mit Worten einfach gedisst. Ja, ah, ihr seid doch die Schwuchteln und eure Mütter sind scheiße und eure Klamotten sind homo und sonst was. Das hat damals schon ausgereicht. Aber du hast immer gewusst, wo deine Grenzen liegen, dass du dir nicht auf die Fresse haust, weil du genau gewusst hast, dann hagelt's Konsequenzen. Und du darfst nicht mehr raus.
Ja, natürlich. Ja.
Und du wolltest ja raus. Und das ist eben das Schade oder das Traurige, dass die Kinder heutzutage solche schönen Erinnerungen eigentlich nur noch digital über ihren Avatar oder ihren Charakter sammeln und das ist schade.
Diese Erfahrung, was man draußen mit Freunden, schon ein super Erlebnis. Abenteuer.
Meine schönsten Kindheitserinnerungen sind wirklich aus meiner Jugend mit meinen Freunden, was ich auch mit meinem Cousin durch die Gegend gezogen bin, was wir alles erlebt haben. Wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut. Aber jetzt nicht im kriminellen Stile oder im vandalistischen, sondern wir waren halt Lausburben, wie man so schön sagt. Und das wäre halt schön, wenn man sehen könnte, dass es die Kinder von heute ähnlich haben. Aber wir waren jetzt letztens auch bei einem Abendessen mit den ganzen Jungs von damals. Und einer meiner langjährigsten Kumpels, der hat schon auch gesagt, sein Sohn ist da ähnlich. Der geht auch gar nicht groß Party machen. Das ist heutzutage auch nicht mehr so, dass die Kinder raus oder die Jugendlichen rausgehen und Party machen, sondern die sind eher bei sich zu Hause und da wird dann halt gezockt oder sowas in der Richtung. Ja? Ich meine, ich bin zwar auch ein Zocker, aber das ist nicht mein Vordergrund. Zumindest als Kind nicht. Ja, und ja, wir kennen alle noch die LAN-Partys. Ja. Wenn du PCs zusammenstellst, dann sind dann teilweise... Genau, mitbringen, zusammenstöpseln und dann gegeneinander spielen. Das war auch so eine gewisse Form von Zocken, alle beieinander. Aber, was auch unvergesslich sind, sind diese Zockerabende.
Natürlich, wo du dann Mario Kart oder egal was für du gespielt hast.
Geil. Super
geil. Deine Eltern oder die Freunde der Eltern haben Pizza bestellt.
Oder wenn du dementsprechend dann schon älter warst, hast du dir selber Pizza bestellt. Vor allem, das sind dann immer 2, 3, 4, 5, 6 Jungs. Ja. Oder Leute auf einem Haufen, in einem Zimmer gesessen. Du bist da reingekommen und das war wie in einer Opiumhöhle.
Ja.
Total ja, stickig. Die Luft war zum Schneiden eklig.
Ja.
Und irgendwann dann am Abend gegen 10 oder 11 wurde dann zwei Riesenpizzen bestellt. Da hast du dann die ganze Nacht durchgeschnappt an der Pizza. Süßkram wurde gefressen, Cola gesoffen. Das Zimmer sah danach aus wie nach einer Riesenparty, aber das sind nur Leute beim Zocken gesessen. Und du hast den Erfolg oder den Fortschritt, den man beim Spielen gemacht hat, geteilt und zusammen zelebriert und gefeiert.
Ja.
Und das ist was, wo mir so arg abgeht, weil heutzutage sitzt du alleine vor deinem Fernseher, führst Selbstgespräche, weil du die Leute nur noch am Headset hast.
Wir können online spielen.
Und klar, wenn du einfach sagst, ja Leute, ich habe jetzt die Trophy bekommen oder den Erfolg bekommen, dann feiert man das zwar, aber es ist... Ja, dann sagt man, ja, geil, super, aber dass so richtig eingechuckt wird und sich richtig gefreut wird und du auch dich noch mehr freust, weil sich deine Leute freuen,
ja,
das ist fehlt, komplett weggefallen. Aber jetzt zum Fazit des Films. Patrick, was würdest du über Summer of 84 sagen?
Der Film lohnt sich auf jeden Fall, er gehört in jede Sammlung und für, wie wir schon jetzt mehrmals erwähnt haben, für Kinder aus den 80ern ein Muss.
Ja.
Perfekt.
Ja, unterschreibe ich dir 1:1.
Wir haben es vor dem Offline gesagt, wir haben es vor dem Offline schon gesagt, es ist 10 Jahre her, dass wir den bei dir angeschaut haben. Das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, wo wir bei dir angeschaut hatten, das erste Mal. Und da mich in meine Kindheit versetzt wurde.
Ja, das sehe ich.
Und bei dir?
Das sehe ich ganz genauso. Also der Film versteht es wirklich, sein Publikum von der allerersten Minute an zu fesseln und es über die komplette Lauflänge nicht mehr loszulassen.
Ja.
Also wirklich, diese Mörderjagd ist eine Reise durchs Ungewisse. Man kann sich nie sicher sein, ob die Jungs wirklich jetzt richtig liegen oder wirklich so einer kompletten Hysterie verfallen, weil sich jeder da so reinsteigert. Und wie schon erwähnt, sind auch die zahlreichen Szenen inkludiert, die immer wieder an andere Filme erinnern, ganz speziell jetzt an meine teuflischen Nachbarn. Aber am Ende des Tages bleibt zu sagen, dass Summer of 84 eine extrem gelungene filmische Umsetzung einer Geschichte ist, wie wir sie so leider viel, viel, viel zu selten erzählt bekommen. Nämlich eine Geschichte, die mit Hingabe und Herzblut erzählt wird. Man kann sich in die Protagonisten ohne weiteres hineinversetzen, was noch viel mehr dazu beiträgt, dass man so mit diesen Schicksalen, den Ängsten und auch den Entwicklungen der Kinder nur umso mehr mitfiebert.
Ja, unterschreibe ich.
Wenn ein Film schon mal so weit ist, dass du mit dem Darsteller oder den Darstellern mitfieberst, dann weißt du, dass du richtig bist.
Ja. Das haben sehr wenig Filme inzwischen.
Leider ja, und ich sage ja, nichts ist schlimmer als ein Film, vor dem du sitzt und dir die Entwicklung oder auch wegen mir das Ende eines Charakters
kalt lässt
und am Arsch vorbeigeht. Weil da musst du echt sagen, der Film hat dich nicht erreicht.
Ja, absolut.
Und erst wenn dich ein Film erreicht hat, fieberst du mit. Und das schaffen nur noch sehr, sehr wenige Produktionen heutzutage, was früher gang und gäbe war.
Ja, es fehlt das Herzblut in der Filmindustrie.
Ja, Aber nicht nur das, sondern auch der komplette erzählerische Stil hat sich ja verändert.
Ja, natürlich.
Weil ich habe es letztens bei meinem Bruder zu Hause gemerkt, wir wollten uns das Ding aus einer anderen Welt anschauen, nicht mit John Carpenter oder von John Carpenter, sondern den Original Schwarz-Weiß-Film. Und mir ist aufgefallen, dass der Film gerade mal ein bisschen was um die 78 Minuten allerhöchstens geht.
Ja.
Und du wirst es wissen, unsere Zuhörer und Hörerinnen nicht. Ich habe von diesen ganzen klassischen Monstern, sei es jetzt der Unsichtbare, Werwolf, die Mumie und Dracula, diese Classic Horror Collection in diesem Grabsteinen. Und das sind alles noch diese ganzen Schwarz-Weiß-Filme, also die ganzen Reihen und die ganzen Filme, die damals entstanden sind, die dauern irgendwas zwischen 60 und 75 Minuten und schaffen es aber, dir alles Nötige zu erzählen.
Und nicht in ihre Welt zu holen.
Ja, nicht nur in ihre Welt zu holen, sondern alles zu vermitteln, was wichtig ist, ohne lang rumzueiern. Und heutzutage sitzt du teilweise 2 Stunden und 2,5 Stunden, vielleicht manchmal sogar auch 3 Stunden vor einem Film.
Siehe Avatar.
Und der sagt dir aber 0,0.
Was, ja. Und das ist das Traurige.
Ganz genau. Und da sind ja auch jetzt der Patrick und ich dafür da, dass wir euch helfen und euch ein paar Filme empfehlen, wo man sagen kann, die könnt ihr getrost anschauen oder liegen lassen. Damit ihr eben nicht diese 2-3 Stunden aufwenden müsst und danach sagt, was für eine Scheiße. Ja. Das kann natürlich immer passieren, weil unsere Geschmäcker sind ja alle verschieden.
Aber bei diesem Film nein.
Aber wie schon gesagt, bei diesem Film, da traue ich mich wetten, dass es sich, ja, dass es eine schwierige Aufgabe ist, da jemanden zu finden, der sagt, der Film ist einfach nicht gut.
Ja.
Ist aber auch bloß, weil wir den Film halt so feiern.
Es gibt natürlich dieses Genre alleine oder da wir mit den 80ern nichts anfangen können, gibt es natürlich auch. Das ist was anderes dann.
Das möchte ich ja gar nicht bestreiten, aber ich sage, wir feiern den Film halt richtig ab, weil der uns in unsere Jugend zurückversetzt, weil der was mit uns macht.
Ja.
Es gibt natürlich auch, da bin ich mir sicher, gibt Leute da draußen, die sagen werden, ich finde ihn nicht so gut, aber nicht, dass der richtig scheiße ist.
Ja.
Also da traue ich mich wetten, es gibt keinen, der sagt, der Film ist richtige Scheiße. Weil der erzählt ja eine wirklich Jugendgeschichte. Kinder, die sich aufmachen, ein Verbrechen zu klären.
Die Goonies.
Die Goonies, ja. Und was könnte denn spannender sein, als Kinder bei Ermittlungsarbeiten zu sehen?
Kinder, die ein Abenteuer beginnen. Darum geht's.
Besser so gesagt, ja. Kinder, die ein Abenteuer erleben. Wir hatten die Goonies, Stand By Me, wo sich die Kinder aufmachen, die Leiche zu sehen.
Ja.
Und dann auch in die größten Abenteuer kommen.
Super.
Und da ist dieser Film wirklich genau so angelegt. Er catcht dich, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.
Und das schreibe ich.
Gut, dementsprechend haben wir leider nichts mehr großmächtig auf Lager, außer eine unglaublich gute Filmempfehlung von uns an euch.
Seid gespannt auf nächste Woche.
Da haben wir natürlich auch wieder was im Petto. Bis dahin.
Bleibt gesund. Servus.
Ciao.